Ja, wie ich es am Anfang gesagt habe, wir sind weiter in dieser Serie Leben, wo Alltag auf Wunder trifft. Und es geht um dein Leben, es sind ganz praktische Themen. Gott ist nicht einfach eine schöne Theorie für unser Hirn, er ist einfach nicht ein bisschen Moral, damit gute Menschen besser werden. Und Gott ist auch nicht irgendein Programm für den Sonntagmorgen. Gott ist für dein Leben, er ist für deinen Alltag. Er möchte jeden Bereich von deinem Leben treffen. Ehe, Familie, Hobby, Arbeit, Freizeit, Finanzen, alles. Gott hat wieder Anspruch zum Herr sein über dein Leben. Jesus hat den Anspruch zum Herr sein über dein Leben. Nicht ein bisschen Dekoration für einen Teil. Darum wünschen wir uns, dass Gottes Wunder, sein Wirken, unseren Alltag treffen, unser alltägliches Leben. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass die meisten Wunder, die wir lesen in der Bibel, im Neuen Testament, in den Evangelien, auch in der Apostelgeschichte, die meisten Wunder finden außerhalb vom Gottesdienst statt, außerhalb der organisierten Kirche. Sie finden statt auf den Strassen, in den Dörfern, dort, wo die Menschen sind. Aber heute nicht. Heute nicht. Heute trifft Wunder auf Gottesdienst. Heute trifft Wunder auf Gottesdienst. Heute schauen wir durch ein Fenster in einen der allerersten Gottesdienste der ersten Kirche. Und schauen, was dort passiert. Ich bin Fan von der Idee Gottesdienst. Ich liebe es. Ich habe mal ein bisschen so ausgerechnet. Ich bin etwa 70 Gottesdienste pro Jahr. Mit Gaudi und Depo 3. Ich war wahrscheinlich schon in etwa 30 verschiedenen Kirchen. Als ich in England war, bin ich jeden Sonntagabend in eine andere Kirche. Ich habe so Church-Hopping gemacht. bewusst Church-Hopping. Und einfach das angeschaut, so verschiedene Formen von Gottesdienst. Ich bin Fan von der Idee. Und da ist so viel Verschiedenes. Da ist so eine Weite, was Gottesdienst betrifft. Es gibt Hauskirchen, die feiern zuhause in einer Stube. Es gibt die Untergrundkirchen, die sich nicht treffen in einem öffentlichen Rahmen und sie machen das versteckt. Als Depot 3 machen wir die Gottesdienste in einer Fabrikhalle im Kulturforum. Es gibt Gottesdienste in Eventhallen, in traditionellen Kirchengebäuden oder in Turnhallen oder in Cafés. Da ist so viel Flexibilität. Bei der einen hat es viele Fenster und das Licht wirft farbiges Licht durch die Sonne in die Kirche rein. Bei den anderen machen sie das ein bisschen moderner mit Skiwerfern. Vielleicht habt ihr schon mal gedacht, ist eigentlich noch ähnlich. Da ist so viel Weite und Flexibilität. Als ich 10 Jahre alt war, bin ich etwa die in ein Pub in die Kirche. Es hat recht viele Kirchen gegeben, die haben ihren Gottesdienst in die Pubs verleiht. Und dann lustigerweise bin ich ab und zu ins Pub in die Kirche. Oder wie etwa die alten Kirchengebäude umgewandelt worden sind zu Pubs oder Cafés. Wir sind einmal in Irland gewesen, gell Sarah, und dort sind wir in einem Gottesdienst in einer Boxarena von der All Nations Church in Dublin. Die machen den Gottesdienst in einem Boxingstadion und dann Predigt vom Oktagon aus in der Mitte und alle Leute draussen rumgucken. Und dann sind wir in der gleichen Woche in ein Restaurant in St. Mary's Church in Dublin. Heißt The Church und ist ein ganz bekanntes Restaurant. Muss ich recht früh anmelden, dass man einen Platz bekommt. Ja, für die einen ist das schockierend. Ich finde, es zeigt etwas von der Flexibilität von Gottesdienst. Da ist eine Weite. Und wir brauchen Weite. Auch das Wort Gottesdienst ist aus meiner Sicht nicht so wichtig. Im Neuen Testament kommt das sehr, sehr schwach vor, das Wort Gottesdienst. Eigentlich das Hauptwort, das wir sehen, ist Ekklesia. Und es bedeutet Versammlung. Es bedeutet ein Zusammenkommen der Gläubigen. Und wo diese Versammlung stattfindet, ist nicht so entscheidend. Aber dass sie passiert, ist absolut wichtig. Jesus sagt in Matthäus 18,20, dass dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, dass er dort mitten unter ihnen ist. Er verspricht seine spezielle Gegenwart in die Ekklesia, in die Versammlung von seinen Nachfolgern. Und darum bin ich Fan von einer flexiblen Form von Gottesdienst. Und gleichzeitig glaube ich, dass der Inhalt heilig ist. Wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir eigentlich, dass grundsätzlich sich die Kirche versammelt hat für drei Sachen. Für drei wichtige Sachen. Sie haben sich versammelt für Gemeinschaft und das Abendmahl, für das Brechen vom Brot oder für das Mahl des Herrn, steht immer wieder. Sie sind zusammengekommen, um Gemeinschaft und Abendmahl zu feiern. Sie sind zusammengekommen, zweitens, für Gebet und Anbetung. Und sie sind zusammengekommen unter das Wort, in die Lehre, für das Wort. Drei Inhalte von Gottesdienst, von dieser Versammlung. Gemeinschaft, Gebet, Anbetung und das Wort. Und schau, das machen wir heute noch. Das machen wir heute Morgen. Wir kommen zusammen in der Gemeinschaft. Abendmahl viermal nur am 1. im Monat. Aber wir kommen zusammen in dieser Gemeinschaft. Wir kommen zusammen für Gebet, für Anbetung und wir kommen zusammen unter das Wort. Da hat sich nichts verändert. Und jetzt schauen wir durch das Fenster in den Gottesdienst der allerersten Christen. Und ich finde das faszinierend. Das ist etwa 2000 Jahre her. Und wir dürfen wie hineinschauen durch das Fenster, was die gemacht haben. Die Apostelgeschichte ist so gut. Ich liebe es. Es pulsiert einfach vom Leben von der allerersten Gemeinde von Jesus. Und die Kirche, genauer gesagt die Kirche von Troas, die versammelt sich im oberen Raum von einem mehrstöckigen Wohnhaus. Und wahrscheinlich ist das so eine römische Insula gewesen, sagt man dem. Ein römisches mehrstöckiger Häuserblock. Da haben verschiedene Familien drin gewohnt. Und die Kirche, die Gemeinde, die Ekklesia, die versammelt sich im dritten Stock von diesem Wohnblock. Da wird jemand privat gehört haben. Vielleicht hat er noch ein paar Wände rausgerissen, damit der Raum genug gross war. Und dort sind sie zusammengekommen. Und dann lesen wir in Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 7. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Und da hat es ein paar Details drin, die müssen wir anschauen. Das eine, das erste ist wir. Kamen wir. Der Lukas, der schreibt die Apostelgeschichte. Und bis eigentlich um die Zeit, ein Kapitel vorher eigentlich, hat der Lukas einfach beschrieben, was er gehört hat von Paulus und seiner Reise, was ihm Augenzeuge berichtet haben. Aber der Lukas ist irgendwann dazugestossen zu der Reisegruppe von Paulus. Er war Teil gewesen, vor allem auch von dieser dritten Missionsreise. Und der Lukas ist mit dabei. Das, was wir lesen, ist nicht einfach ein Bericht von irgendjemandem, von einem Augenzeuge. Der Lukas war mit im Raum gewesen. Also kamen wir. Paulus, Lukas und seine Gefolgschaft. Und dann gibt es ein zweites Detail. Und da haben wir es den Sonntag. Am letzten Abend, bevor sie weitergereist sind, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche. Und für uns ist das ziemlich normal, dass wir uns am Sonntag treffen. Aber für die ersten Christen ist das nicht normal gewesen. Eigentlich wäre der normale Treffpunkt für einen Gottesdienst der Sabbat gewesen, der jüdische Samstag. Der Tag, wo Gott heilig gesprochen hat, als ein Tag für seinen Gottesdienst. Aber die ersten Christen haben sich am Sonntag getroffen. Und der Sonntag war ein Arbeitstag. Da ist man am Morgen aufgestanden, ist arbeiten, ist eigentlich unser Montag, der erste Tag der Woche. Die ersten Christen sind arbeiten, die haben einen langen Arbeitstag gehabt und dann meistens am Abend sind sie zusammengekommen. Sind zusammengekommen in dieser Ekklesia, als Kirche, um miteinander das Mahl des Herrn zu feiern. Und wie ich gesagt habe, es ist die Gemeinde von Troas. Es ist die Kirche, die Gemeinschaft von Gläubigen, die sich in dieser Ortschaft Troas angefangen hat zu treffen. Und dann, wenn wir weitergehen in der Geschichte, Apostelgeschichte 20, Vers 7, dann lesen wir Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten. Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. Also der Paulus ist der Prediger von dem Gottesdienst und ich hätte so gerne eine Audioaufnahme von dem Abend. Gell? Es ist wie eine Sache, den Paulus zu lesen. Ich meine, wie recht vieles geht, um ihn mal zu hören. Jedenfalls ist der Paulus, er hat keine hübsche 30 Minuten Predigt gehalten. Er hat geredet, es ist aus ihm rausgesprudelt, stundenlang. Es war nach Mitternacht. Der Paulus redet und redet in dem eng gepackten Raum, in dem dritten Stock von dem Häuserblock. Und es steht auch, dass mehrere Lampen brennt haben, so Öllampen. Und die Luft ist dick geworden. Der Sauerstoff ist wenig, gegen Kohlenmonoxid, Leuchter, Melder hätte piepst wahrscheinlich. Aber es war wie egal gewesen. Die sind alle auf. Die haben gelächzt nach dem, was da passiert. Und jetzt lernen wir den Eutychus kennen. Der Eutychus ist ein junger Mann. Ein junger Mann, der hieß Eutychus, saß im offenen Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in tiefen Schlaf. Gell? Und einige von euch ist das auch schon passiert. Aber ist okay, wenn es vor 2000 Jahren bei einer Predigt von Paulus passiert. Denn ist das, von da sieht man es einmal von da vorne. So langsam haben. Jedenfalls ist das mit dem Eutychus passiert. Eutychus, interessanterweise, heisst der Glückliche. Seine Bedeutung von seinem Namen. Und er ist schon noch der Glückliche, weil er hat den Fensterplatz, gell? In dem stickigen Raum hockt er eigentlich an einem guten Platz. Er hat noch ein bisschen frische Luft von außen, aber hilft nichts. Gell, er hat wahrscheinlich einen langen Arbeitstag gehabt. Es ist nach Mitternacht, sein Kopf so. Sie sehen aber so im Zug, gell, wenn jemand reinknickt, geht zusammen und wieder rauf. Das passiert mit ihm. Und er sinkt in einen tiefen Schlaf. Auch spannend, dass man seinen Namen kennt, Eutychus. Und da macht der Lukas, der Schreiber, absichtlich. Wenn das Lukas-Evangelium und auch die Apostelgeschichte lesen, sind ganz viele so historische Details, die er einbaut. Er sagt, der junge Mann heisst Eutychus und der lebt noch. Der, wo der Lukas da geschrieben hat, der war noch umeinander. Und er meinte damit, wenn er nachfragen will, wie die Geschichte passiert ist, wo jetzt genau kommt, Eutychus wird recht berühmt, dann klopft einfach mal bei ihm an die Tür. Eutychus von Troas, gehen ihn suchen und er wird es euch erzählen. Der Eutychus, der glücklich, wird jetzt aber ziemlich ein Pechvogel, weil er sinkt in den tiefen Schlaf und dann verliert er das Gleichgewicht und er kreit aus dem Fenster. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster 3 Stockwerke tief. Boom. Und alle gehen runter. Alle rennen runter und sie sehen dann, sie heben ihn auf und er ist tot. Er ist tot. Nach dem Sturz. Und der Lukas ist Arzt. Arzt gewesen vom Beruf. Der Lukas ist mit dabei. Und ich glaube, Tod meint wirklich Tod. Der liebe Eutychus, der Pechvogel, ist gestorben bei einer Predigt von Paulus. Das muss man auch noch anbringen. Und dann, irgendwie, als ob es selbstverständlich wäre, ich weiß nicht, vielleicht auch einfach so eine klare Eingebung, die der Paulus hat. Der Paulus geht auch runter. Er sieht den regungslosen jungen Mann dort am Boden liegen. Und jetzt Wunder trifft Gottesdienst. Der Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen ist, legte sich auf ihn. Das klingt ein bisschen verwirrend, finde ich. Aber was er da macht, ist am Vorbild von Elia und Elisa folgen. Weil beide haben das Wunder vollbracht, dass jemand tot zurück ins Leben gekommen ist. Und sie haben sich immer auf den toten Körper gelegt. Und es ist spannend, der Paulus folgt am Vorbild vom Propheten Elia und Elisa und er legt sich auf den jungen Mann. Er umfasst ihn, den leblosen Körper, mit beiden Armen. Und dann sagt er zu allen diesen Leuten, hört auf brüllen, hört auf kreischen und klagen. Er lebt. Er lebt. Oder er lebt wieder. Und wirklich, den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermutigung. Wunder trifft Gottesdienst. Der Paulus, als ob nichts passiert ist, predigt weiter. Und es steht, er predigt noch bis die Sonne aufgeht. Die ganze Nacht durch redet und ermutigt die Christen. Und dann reist er weiter auf seiner Missionsreise und alle gehen schlafen, hoffentlich. Und wieder arbeiten, gerade direkt wahrscheinlich. Wunder trifft Gottesdienst. Ich habe in der ersten Predigt gesagt, strich die Wunder aus dem Neuen Testament und du hast nicht mehr viel Neues Testament übrig. Und ich stehe immer noch dazu. Strich die Wunder aus dem Neuen Testament und du hast nicht mehr viel Neues Testament übrig. Für die Christen war es eine große Ermutigung. Gell, können wir verstehen. Das hat etwas gemacht mit ihrem Glauben, das hat etwas gemacht mit ihrem zukünftigen Leben. Das hat absolut etwas gemacht mit dem Eutychus, der Glückliche, oder? Das Christentum ist Wort und Kraft. Und wir als traditionelle Freikirche, wir kommen eher aus einer Worttradition. Und das ist gut. Das Christentum ist Wort und Kraft. Es ist Wort und Kraft. Auch heute noch. Es gibt die Idee, dass die neutestamentlichen Wunder so mit der Zeit der Apostel aufgehört haben. Dass sie eigentlich dazu da sind, hauptsächlich um die Autorität der Apostel zu bezeugen. Dass Gott die Wunder geschenkt hat, um zu sagen, hey, ich stehe hinter dem, was da passiert. Und dass dann mit der nächsten Generation und vor allem auch mit so einem Kanon vom Neuen Testament, dass dann die Wunder nicht mehr nötig sind. Weil jetzt haben wir in der Offenbarung von Gottes Wort die ganze Autorität von ihm. Und brauchen es andere nicht mehr. Das ist eine theologische Ansicht, die heisst Cessationismus, kommt vom Lateinischen cessare, heisst aufhören. Und ich mache so einen kurzen Exkurs in das hinein, weil ich glaube, da hindert einige Leute zum Wort und Kraft miteinander zu verbinden. Und ich glaube, die theologische Ansicht ist gut aus. Und ich erkläre euch, warum. Sie sagt, dass die Wunder hauptsächlich durch die Apostel passiert sind, um die Autorität der Apostel zu bezeugen. Und das stimmt schon mal nicht. Es gibt ganz viele Wunder im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, die nicht durch Apostel passiert sind. Der Stephanus, der Philippus. Genau genommen ist auch der liebe Paulus kein Apostel. Einmal kein von diesen 12, außer mit dem Matthias hat man den Falschen gewählt. Aber der Paulus ist kein von diesen 12 Aposteln. Die Wunder sind auch durch ganz normale Menschen passiert. Zweitens, die Kirchengeschichte ist voll mit Zeichen und Wunder. Über die 2000 Jahre von der Geschichte der Kirche, ja bis zur heutigen Zeit, gibt es so viele Berichte, Augenzeugenberichte von Leuten, die das Übernatürliche erlebt haben. Und drittens, in 1. Korinther 12 ist das Kapitel, wo ganz viele von diesen übernatürlichen Gaben für die Kirche erwähnt werden. Gab von der Heilung, Gab von der Prophetie, das Reden in Sprache, Gab von der Weisheit, Gab von der Wunderwirkungen, Gab von der Erkenntnis. Und all diese Gaben waren nicht einfach gedacht für ein paar Superapostel, sondern für die Normalos in der Kirche. Zum Nutzen für alle. Zur Aufbauung der Kirche, der Gemeinde. Aber was noch spannend ist, in dieser Ansicht vom Sensationismus wird genau 1. Korinther gebraucht, um zu sagen, hey, und es hat aufgehört. Ich möchte erklären, wo. Wenn wir dort weiterlesen, kommen wir im 1. Korinther zu den Versen 8 und 10, 1. Korinther 13. Und dort steht im Vers 10 zuerst, prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in Sprache wird verstummen und die Gabe der Erkenntnis wird es irgendwann nicht mehr geben. Und dann 1. Korinther 13, 10 heisst, denn eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist und dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Und mit dem Unvollkommenen sind die Gaben gemeint, die übernatürlichen Gaben, Prophetie, Heilige etc. Und mit dem Vollkommenen ist der Abschluss der Offenbarung von Gott gemeint. Also eigentlich der Kanon vom Neuen Testament. Die 27 Bücher und Briefe vom Neuen Testament. Und meine ist dann, wenn das Vollkommene da ist, mit dem Neuen Testament, wird das Unvollkommene ein Ende haben. Und da könnt ihr in einem Bibelkommentar nachlesen. Und es verhebt hin und vorne nicht. Es ist so eine wackelige Bibelauslegung. Weil wenn man noch ein bisschen weiterlesen, ist es ziemlich deutlich klar, was gemeint ist mit dem Vollkommenen. Weil nachher steht, das Vollkommene wird sichtbar werden. Und im 1. Korinther 13, 12 steht, dass wir dann Gott von Angesicht zu Angesicht werden sehen. Mit dem Vollkommenen ist nicht das Neue Testament gemeint, sondern der Moment, wenn Jesus wiederkommt und die zweite Schöpfung, die neue Schöpfung schafft. Dann, wenn jede Träne abgewischt wird, dann, wenn es kein Leid mehr wird geben, dann, wenn die Welt, die Schöpfung, die stöhnt und ächzt, wieder schön und wieder gut und wieder neu ist. Und ja, dann sind die übernatürlichen Gaben nicht mehr nötig. Dann sind sie nicht mehr nötig. Weil dann braucht es keine Heilung mehr, weil das Heil ist da. Dann braucht es keine Offenbarung mehr, weil Gott selber wird unter uns wohnen und mit uns sein. Also das Vollkommene, das wird kommen, ist die neue Schöpfung, wenn Jesus wiederkommt. Und bis dorthin, Wort und Kraft. Wort und Kraft. Wort und Kraft. In deinem Alltag, in der Kirche, im Gottesdienst, das wünschen wir uns. Das wünschen wir uns. Der Paulus selber sagt im Römer 15, er sagt, ich würde nicht wagen, von etwas zu reden, das Christus nicht durch mich gewirkt hat, um die Völker zum Gehorsam zu bringen, durch Wort, Werk und durch Kraft von Zeichen und Wundern. Für den Paulus gehört es zusammen. Ich habe nicht einfach leere Worte gebracht, sondern mit diesen Worten ist Gottes Kraft Hand in Hand mitgegangen. Wunder trifft Gottesdienst. Und Ben darf wieder vorkommen. Heute ist ein Sonntag. Heute ist der Tag. Der Grund, warum der Sonntag sich etabliert hat für die ersten Christen, ist, weil es der Tag ist von der Auferstehung von Jesus. Jesus ist am Sonntag auferstanden, ist auch Tag des Herrn, ist ihm auch gesagt worden. Darum haben sich Christen am Sonntag versammelt. Sie haben den Tag gefeiert, wo Jesus vom Tod zurück ins Leben gekommen ist. Der Tag, der so viel Kraft hat. Und heute ist ein Sonntag und der Jesus ist immer noch quick lebendig und er wirkt. Er wirkt in dieser Welt. Er wirkt in fernen Ländern, er wirkt auch hier in der Schweiz. Er wirkt auch hier unter uns, heute Morgen. Und das wollen wir erwarten. Das wollen wir sehen. Und vielleicht macht dich das ganze Thema so ein bisschen mulmig. Hat das auch schon mal gezeigt. Vorsicht, Wunder. Vielleicht hörst du ein bisschen die Kategorie, die sagt, ja, das ist alles, ja, da bin ich vorsichtig. Und sagt, das ist okay. Das ist okay. Vielleicht sagst du, ja, da gibt es so viel Komisches in dieser Welt da draußen, so komische Christen. Und da gibt es. Es gibt ein paar so crazy, komische Sachen in der Christenheit. Schon mal auf YouTube eingehen und da kommen wirklich komische Sachen, zum Teil. Und es gibt auch komische Propheten, die aufstehen und komische Sachen sagen. Wenn ich bin noch nicht wahnsinnig alt und hätte schon dreimal das Ende der Welt miterleben müssen. Einmal im Jahr 2000, Millennium, gell? Einmal mit dem Ende des Maya-Kalenders im Jahr 2012 und Corona hätte sie auch alle getötet. Es sind viele Christen aufgestanden für so Zeug und haben das gesagt. Vielleicht hast du selber komische Geschichten erlebt mit Übernatürlichem und darum hast du dich so ein bisschen hast so ein Warnschild angestellt. Vorsicht, Wunder. Die möchte ich heute Morgen doch ermutigen, mit dieser Vorsicht nicht Wort und Kraft zu trennen. Weil dann trennst du etwas, was Gott zusammengefügt hat. Wort und Kraft. Das Christentum ist Wort und Kraft. Strich die Wunder aus der Kirche und du hast nicht mehr viel Kirche übrig. Wir haben noch Gebäude, wir haben noch Programme, wir haben vielleicht noch Leute, die noch Routinen angehen, aber strich es übernatürlich aus der Kirche und da ist nicht mehr viel Kirche übrig. Und ich würde behaupten, viele von euch, die noch zum Glauben gekommen sind, einige von euch, ich glaube viele von euch, da hat Gott übernatürlich gewirkt. Da hat es Momente gegeben, die euch nicht erklären können. Da ist etwas passiert in eurem Herz. Da ist etwas, hat euch etwas getroffen, was euch vorher noch nie getroffen hat. Da ist etwas passiert, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist das, was wir glauben im Christentum. Da ist etwas, da passiert etwas, was nicht von dieser Welt ist. Der Glaube ist nicht einfach etwas, was man lernt. Der Glaube ist etwas, was man erfahren. Wort und Kraft. Und wenn du heute da bist und Jesus nicht kennst, wenn das für dich fern ist, auch wenn du da im Livestream dabei bist und sagst, eigentlich möchte ich das erfahren, ich möchte den Gott erleben, ich möchte nicht nur vom Hören sagen, ihn kennen, ich möchte ihn erleben, dann möchte ich dich ermutigen, zum heute ganz mutig und vielleicht das erste Mal oder ganz neu beten, Gott, bitte zeig dich mir. Gott, bitte zeig dich mir. Zeig dich mir durch dein Wort. Zeig dich mir in deiner Kraft. Jesus sagt im Johannes 5, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann gehen wir vom Tod ins Leben. Da sind wir noch glücklicher als der Eutychus. Wo man von einem natürlichen Tod zurück in ein natürliches Leben gekommen ist. Wir gehen von einem geistlichen Tod zurück, kommen wir in ein ewiges Leben. Ich möchte gerne beten. Und dann gehen wir nochmal in eine Zeit von zwei Liedern. Ich ermutige dich, zum heute Morgen zu beten. Gott, dort, wo ich Vorsicht aufbaue, wo eigentlich nicht deinem Wort entspricht, dort reiss sie ab. Gebe meistens Leute, die Achtung, Vorsichtsschild aufstellen, denen ist das Wort wichtig. Und darum möchte ich jetzt das dir stellen, wenn dir das Wort wichtig ist. Dann bete Jesus dort, wo ich ein Vorsichtsschild aufstelle, wo nicht deinem Wort entspricht, brich es ab. Und wenn du sagst, Jesus, ich brauche dich, ich möchte dich in mein Leben aufnehmen, im Bett, einfach mit mir mit. Und Jesus, wir sind da heute Morgen als Chile. Ja, so ein bisschen als Schweizer nüchterne Chile. Wo so ein bisschen die Vorsicht aufhaben, weil wir nicht komisch sein wollen. Weil wir Mühe haben mit Komischem, mit Sachen, die nicht erklärbar sind. Danke, dass du das siehst. Gleichzeitig strecken wir unser Herz dir an und sagen, Gott, wir wollen dich erleben. Heiliger Geist, du bist willkommen da unter uns. Gott, wir brauchen es, dass dein Wort wieder mit deiner Kraft zusammenkommt. Hier in der Schweiz, hier in Amrischwil, hier im Westen. Wir wollen nicht nur vom Gehören sagen, dich kennen. Wir wollen nicht Gottesdienst feiern als Routine, als noch so christliches Anhängsel von unserem Leben. Wir wollen dich. Bitte komm mit deiner Kraft. Bitte weck auf, erweck, brich wieder. Sachen auf, die stark verhärtet sind, bitte wirk. Ich bete für dich, wenn du Jesus nicht kennst. Jesus, bitte komm in diesem Moment, schenk Glauben. Schenk das Wunder von einer Begegnung mit dir, was das Natürliche einfach übersteigt. Bitte greif in den Tod hinein und hol Menschen zurück zu ewigem Leben. Amen.